Deutschlandfunk, das war der Tag.
Mit Ann-Kathrin Büsker einen schönen guten Abend. Mit Blick auf das neuartige Coronavirus aus China sind derzeit alle offiziellen Stellen sehr wachsam und sehr bedacht. Man will die Lage nicht unterschätzen, aber eben auch keine Panik schüren. Das machte auch Gesundheitsminister Jens Spahn heute deutlich.
Wir sind natürlich wachsam. Wir sind in internationalen Kooperationen bei der Weltgesundheitsorganisation mit den anderen Ländern über das Geschehen, was positiv ist, anders als bei SARS vor einigen Jahren oder beim großen Ebola-Ausbruch vor 5 Jahren. Gibt es mittlerweile mehr Transparenz und mehr Willen auch zur Zusammenarbeit in China. Und gleichzeitig ist aber auch Anlass genug, ruhig zu bleiben dabei, weil nach allem, was wir wissen, würden wir im Fall einer Infektion in Deutschland oder Europa mit unseren Gesundheitssystemen eben auch sehr, sehr gut damit umgehen können. Wir sind gut darauf vorbereitet.
So, Gesundheitsminister Jens Spahn. Wir berichten gleich über den aktuellen Stand der Einschätzung seitens der Weltgesundheitsorganisation. Uns beschäftigt das Glücksspiel, das in Deutschland neu geregelt werden soll. Und zwar geht es dabei um die Legalisierung von Online-Glücksspiel. Wir erläutern, worauf die Bundesländer sich verständigt haben und lassen uns die möglichen Folgen dieser Einigung aus der Praxis erklären, von einem, der täglich mit Spielsüchtigen arbeitet. Wir schauen nach Italien, wo der Vorsitzende der Fünf-Sterne-Bewegung hinwirft und berichten aus den ersten Plädoyers im Impeachment-Verfahren gegen US-Präsident Donald Trump. Wuhan, die chinesische Stadt mit knapp 11 Millionen Einwohnern. Die Stadt, in der das bisher unbekannte Coronavirus seinen Ursprung nahm. Sie steht unter einer Art Quarantäne. Die Regierung hat die Bürgerinnen und Bürger gebeten, die Stadt nicht zu verlassen. Raus darf nur noch, wer eine Sondergenehmigung hat. Der Zug- und Flugverkehr wurde eingestellt. Maßnahmen, die dazu dienen sollen, die Ausbreitung des Virus einzudämmen. Zuletzt meldeten die chinesischen Behörden über 500 Erkrankte und 17 Todesfälle. Erste Krankheitsfälle wurden in weiteren Ländern bekannt, unter anderem den USA. Die Weltgesundheitsorganisation wollte heute eigentlich entscheiden, ob ein internationaler Gesundheitsnotstand ausgerufen werden soll. Die Entscheidung wurde jedoch vorerst verschoben. Dietrich Karl Meurer mit Einzelheiten.
Von einer sich entwickelnden und komplexen Situation sprach WHO-Generaldirektor Tedros Ghebreyesus am Abend in Genf. Seit dem Mittag hatte ein Gremium aus Gesundheitsexperten darüber beraten, wie gefährlich das neuartige Virus ist und wie seine Ausbreitung gestoppt werden kann. Man habe eine sehr gute Diskussion geführt, so der WHO-Generaldirektor. Eine gesundheitliche Notlage von internationaler Tragweite wurde zunächst nicht ausgerufen. Es sei klar geworden, dass man weiter beraten müsse und dass man mehr Informationen benötige. Deshalb, so Tedros Ghebreyesus, habe er die Experten gebeten, sich erneut zu treffen. Mit einem internationalen Gesundheitsnotstand können konkrete Empfehlungen an Staaten verbunden sein, um die Ausbreitung über Grenzen hinweg möglichst einzudämmen. Dazu kann beispielsweise gehören, dass Reisende auf Krankheitssymptome wie Fieber geprüft werden sollen. Die chinesischen Behörden bestätigten unterdessen rund 550 Infizierte und 17 Todesfälle. In der zentralchinesischen Stadt Wuhan, dort, wo das neuartige Virus erstmals aufgetreten ist, wurden als Maßnahme im Kampf gegen eine weitere Ausbreitung alle Flugverbindungen gekappt. Busse und Züge sollen stillstehen. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn versuchte zu beruhigen. Am Rande des Weltwirtschaftsforums sagte er, falls das Virus in Europa auftauche, gebe es entsprechende Pläne.
Vorerst kein internationaler Gesundheitsnotstand wegen des neuartigen Coronavirus, Dietrich Karl Meurer berichtete. Glücksspiel im Internet. Das soll bald deutschlandweit erlaubt sein. Bisher war das nur in Schleswig-Holstein erlaubt. Das Land war 2012 aus dem bundesweiten Glücksspiel-Staatsvertrag ausgetreten, sozusagen. Nun wird ein neuer Staatsvertrag aufgesetzt, der ab dem kommenden Jahr gelten soll. Und der soll eben Sportwetten, Poker und sogenannte Automatenspiele im Internet ab Juli 2021 bundesweit erlauben. Gudula Geuter fasst die Einzelheiten der Einigung zusammen.
Jahrelang hatten die Bundesländer um die Regulierung des Online-Glücksspielmarktes gerungen mit der Frage, wie geht man damit um, dass der, der will, ohnehin online spielen kann, wenn auch oft illegal im Ausland. Schleswig-Holstein hatte sich schon früh für einen Sonderweg entschieden und Lizenzen vergeben. Andere Bundesländer dagegen fürchteten lange Zeit die Folgen einer Liberalisierung. Jetzt liegt der Entwurf für einen neuen Staatsvertrag vor. Online-Angebote wie Sportwetten, Poker und virtuelle Automatenspiele sollen ab Mitte kommenden Jahres bundesweit erlaubt sein. Eine neue Aufsichtsbehörde soll die Anbieter kontrollieren und neue Schutzstandards für Spieler durchsetzen. Das ist nah an der Linie, die der Kieler FDP-Mann Wolfgang Kubicki seit langem vertritt, auch heute gegenüber dem Fernsehangebot der Welt.
Ich verstehe auch nicht, warum die Länder insgesamt auf Einnahmen von ungefähr 1,2 Milliarden Euro pro Jahr verzichten. Und es wird Zeit, dass wir endlich eine vernünftige Regulierung in Deutschland finden und damit der Staat beteiligt werden kann, damit Spielerschutz durchgesetzt werden kann, damit Jugendschutz durchgesetzt werden kann.
Im Einzelnen heißt das nun, für das virtuelle Automatenspiel soll es in der Zulassung keine zahlenmäßige Beschränkung geben. Für sogenannte Bankhalterspiele wie Roulette soll jedes Land einzelne Lizenzen vergeben können. Bei Sportwetten soll viel mehr möglich sein als bisher, unter anderem mit den beliebten und umstrittenen Ereigniswetten wie der auf das nächste Tor. Für all das soll zum Schutz der Spieler ein Einzahlungslimit gelten. 1.000 Euro pro Monat dürfen insgesamt gezahlt werden. Gewinne, die wieder investiert werden, zählen nicht mit. Spielerschützend soll auch eine Sperrdatei wirken. Die neue Aufsichtsbehörde soll den Markt überwachen, erläutert im Deutschlandfunk-Podcast Der Tag Tilman Becker von der Forschungsstelle Glücksspiel an der Universität Hohenheim.
Sie muss gegen die illegalen Angebote vorgehen. Sie muss die Zahlungsströme sperren. Sie muss auch im Internet eventuell die Seiten blockieren oder umlenken auf eine sogenannte Stoppage. Sie muss dafür sorgen, dass für den Verbraucher deutlich wird, was legal ist und was illegal ist.
Der Erfolg der Reform wird, so glaubt der Experte für Glücksspielregulierung, von der Umsetzung abhängen.
Wenn man das, was bisher illegal war, in die Legalität verschiebt und da noch Spielerschutzmaßnahmen ergreift, ist es positiv. Aber wenn der Markt natürlich expandiert und sehr viel mehr Leute mitspielen, dann ist es negativ.
Auf eine konsequente Durchsetzung der Schutzmechanismen dringt die Drogenbeauftragte der Bundesregierung Daniela Ludwig. Sie begrüßt, dass die bisherige unsichere Grauzone ausgehellt werden soll.
Die Bundesländer haben sich auf einen neuen Glücksspielstaatsvertrag verständigt. Dieser soll ab 2021 gelten, Gudula Geuter berichtete. Und über diese geplante Neuregelung habe ich vor dieser Sendung mit Konrad Landgraf gesprochen. Er ist Geschäftsführer der Landesstelle Glücksspielsucht Bayern. Das ist eine zentrale Schnittstelle aller an der Prävention, Suchthilfe und Suchtforschung bei Glücksspielsucht beteiligter Organisationen in Bayern. Und von ihm wollte ich wissen, wie froh er ist, dass der Gesetzgeber nun klare Regeln für die Online-Glücksspiele schafft.
Ja, das sehen wir durchaus auch kritisch, weil zwar der illegale Markt dann rein theoretisch in einen legalen Markt überführt werden kann, aber es ist nicht ausgeschlossen, dass es weiterhin einen für den Spieler attraktiveren illegalen Markt geben wird, weil ja in dem legalisierten Markt gewisse Regeln dann gelten, die das Spiel eventuell für den Glücksspieler unattraktiv machen.
Und dann gibt es trotzdem weiterhin die Anbieter aus dem Ausland, die dann einfach cooler sind, die besser sind und die Leute wandern dahin ab. Oder was ist Ihre Sorge?
Wir haben ja aktuell schon das Problem, dass Online-Glücksspiele, seien es Sportwetten, die können zwar geduldet werden, aber es sind teilweise auch illegale Anbieter unterwegs. Aber vor allem die ganzen Online-Casino- und Pokerspiele sind ja eindeutig illegales Glücksspiel in Deutschland. Die gibt es bisher schon und die deutschen Behörden schaffen es nicht, die vom Markt zu halten. Und es stellt sich natürlich einem die Frage, was ist nach dem neuen Glücksspielstaatsvertrag dann so anders, dass das erreicht werden kann, dass eben die illegalen Glücksspiele dann tatsächlich vom Markt gedrängt werden können und nicht weiterhin mit einem attraktiveren Angebot auf dem Markt verbleiben. Und somit würde sich dann natürlich nach der Öffnung ja das Problem nur, ich sage jetzt mal salopp, vervielfachen, weil wir natürlich dann einen legalen Markt haben und nebenbei noch einen illegalen Markt, also einfach ein größeres Glücksspielangebot.
Wobei das ja dann im zweiten Schritt auch der Weg sein könnte, diesen illegalen Markt dann auch noch mit anderen gesetzlichen Regelungen auszubremsen. Vielleicht schauen wir uns dann gemeinsam den legalen Markt an. Da gibt es ja bestimmte Regelungen, die vom Gesetzgeber eingeführt werden. Sollen Einzahlungslimit geben, es soll eine Sperrdatei geben für Risikospielende. Sind das aus Ihrer Sicht Regelungen, die funktionieren können?
Also das Einzahlungslimit ist ja jetzt aktuell so geplant, dass es Online-Anbieter übergreift, muss man ja sagen. Das gilt ja nur für die Online-Anbieter, nicht für die terrestrischen Anbieter. Da soll es anbieterübergreifend gelten. Das befürworten natürlich wir, weil es dann nicht eine Vervielfachung dieses Einsatzlimits gibt. Man muss sich allerdings fragen, ob 1.000 Euro nicht ein bisschen zu viel sind. Also dass, wenn man das durchschnittliche Haushaltseinkommen anschaut und das, was Familien als Freizeiteinkommen übrig haben, dann ist 1.000 Euro schon meiner Meinung nach eine sehr hohe Grenze. Wir befürworten sehr, dass es eine übergreifende Sperrdatei geben soll. Die wird ja seit vielen Jahren von der Suchthilfe auch gefordert. Und das ist durchaus eine Regelung, die wir sehr begrüßen.
Wenn Sie mal auf Ihre Arbeit gucken, ist Online-Spielen tatsächlich so viel gefährlicher, wenn wir über Sucht sprechen, als zum Beispiel die gute alte stationäre Spielhalle?
Ich würde eher sagen, es ist anders. Also es hat andere Gefahren und andere Risikomerkmale. Was zum Beispiel gefährlich ist, ich kann es natürlich rund um die Uhr spielen. Also in Spielhallen habe ich gewisse Sperrzeiten, die zum Beispiel in Bayern aktuell bei 6 Stunden liegen pro Tag. Im Internet gibt es solche Sperrzeiten aktuell ja nicht. Also ich kann rund um die Uhr spielen. Ich kann nebenbei Alkohol spielen, was zum Beispiel beim terrestrischen Geldspiel auch verboten ist. Und ich kann heimlich spielen, ohne dass es irgendjemand in meinem sozialen Umfeld mitbekommt. Das sind alles so Dinge, die natürlich das Online-Glücksspiel gefährlicher machen als zum Beispiel terrestrisches Spiel. Aber auch terrestrisches Spiel hat natürlich gewisse Gefahren. Und wir haben ja aktuell immer noch die Situation, dass ungefähr 70% der Glücksspieler, die eine Beratungsstellen aufschlagen, angeben, dass Geldspielgeräte ihre Hauptspielform sind.
Gibt es Gruppen, die ganz besonders anfällig sind für Spielsucht?
Ja, es gibt gewisse Risikofaktoren, die man feststellen kann. Also Menschen, die ein höheres Risiko haben, an Glücksspielsucht zu erkranken. Das ist einmal zum Beispiel das Geschlecht. Also das sind vor allem Männer, die eine Glücksspielsucht entwickeln und hier vor allem junge Männer. Und weiteren Risikofaktor stellt auch zum Beispiel ein Migrationshintergrund dar.
Was macht das dann mit den Betroffenen, diese Sucht?
Also eine ganz schwerwiegende Auswirkung sind natürlich die finanziellen Probleme, die bei jedem Glücksspielsüchtigen auf kurz oder lang entstehen. Menschen mit einer Glücksspielsucht sind die Patienten in den Fachstellen, in den Suchtberatungsstellen, die höchste Schuldenlast haben. Also die haben höhere Schulden als zum Beispiel Kokainabhängige. Und das kriegt natürlich auch immer die ganze Familie dann zu spüren, weil hier natürlich eben auch Kinder und Angehörige drunter leiden. Das ist mal das eine. Und dann ist es natürlich auch einfach eine wahnsinnige Belastung, wenn man wahnsinnig viel Zeit beim Spielen verbringt, den ganzen Tag daran denkt, wie kann ich wieder Geld besorgen, um zum Spielen gehen zu können. Man muss Angehörige anlügen, um das geheim zu halten. Und das stellt für alle Beteiligten eine sehr große und psychische Belastung dar.
Das heißt dann wahrscheinlich auch, wenn man über Behandlungsmöglichkeiten nachdenkt, muss man im gleichen Atemzug auch über sowas wie eine Entschuldung nachdenken. Also wie man dann letztlich die Schulden der Betroffenen auch wieder los wird, weil das so ein Faktor ist, der die Menschen immer wieder zum Spielen bringt, um neues Geld zu bekommen?
Das ist sicherlich ein Faktor, den man berücksichtigen muss. Also die Schuldenproblematik kann man in der Regel erst angehen, wenn die Suchtproblematik in den Griff bekommen wurde. Weil solange derjenige noch spielt, macht es wenig Sinn, die Schulden anzugehen, weil er ja ständig wieder neue Schulden machen würde. Oder wenn er sogar, ich sag mal, entschuldet wäre, dann hat er ja wieder finanzielle Mittel, um spielen zu gehen. Also das geht man dann entweder parallel oder als zweiten Schritt dann an, um eben hier natürlich auch die Belastung zu reduzieren. Weil, wie Sie schon gesagt haben, Schulden sind eine enorme Belastung und der Spieler versucht ja auch, verlorenes Geld wieder zurückzuholen, das sogenannte Chasing, also das Nachrennen der Verluste. Und das ist natürlich ein Faktor, der Leute immer wieder auch zum Spielen bringt.
Nun erleben Sie in Ihrer täglichen Arbeit, dass das Glücksspiel süchtig macht, dass es was mit den Menschen macht, dass es ihnen schadet. Wenn Sie jetzt darauf gucken, dass da jetzt ein Markt legalisiert wird, das Glücksspiel im Internet legalisiert wird, geht Ihnen da vielleicht auch manchmal durch den Kopf, eigentlich wäre es besser, das Ganze zu verbieten, um die Menschen zu schützen?
Ja, ein Komplettverbot aller Glücksspiele macht keinen Sinn. Also historisch gesehen spielen Menschen seit Menschengedenken Glücksspiele. Und von daher werden auch Menschen immer wieder dann Wege finden, um an Glücksspielen teilzunehmen. Von daher ist es jetzt nicht schlimm oder nicht verwerflich, einen Glücksspielmarkt auch zu haben. Aber der sollte natürlich so reguliert sein, dass er stark begrenzt ist, dass er eben Spieler schützt, im Endeffekt vor sich selbst, vor dem Verlust, den sie da erleiden können, vor den psychischen Folgen. Und somit muss man da hier natürlich den Markt eben stark regulieren. Und hier natürlich auch darauf achten, dass auch aus dem Ausland keine illegalen Anbieter jetzt speziell im Online-Markt auch hier Angebote machen können und ungehindert eben Spieler in die Spielsucht treiben können.
Konrad Landgraf, Geschäftsführer der Landesstelle Glücksspielsucht Bayern. Weitere Perspektiven zum Thema Legalisierung des Online-Glücksspiels zu hören in unserem Deutschlandfunk-Podcast Der Tag. Die Themen des Tages hintergründig aufbereitet, werktags ab 17 Uhr in unserer kostenlosen Audiothek. Der Deutschlandfunk hier, 23.25 Uhr ist es gleich. In Davos treffen sich weiterhin die Mächtigen dieser Welt, politisch wie wirtschaftlich betrachtet, um über die Zukunft der Welt, vor allem aber die Wirtschaft, zu diskutieren. Wir berichten ja seit Beginn der Woche, wie relevant das Thema Klimaschutz in diesem Jahr ist. Und das hat heute auch nochmal EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen betont. Sie hat in Davos für ihren Green Deal geworben. Michael Watzke in Davos, welche Schwerpunkte hat sie dabei gesetzt?
Naja, sie hat erstmal grundsätzlich erklärt, dass dieser Green Deal dazu führen soll, dass Europa der erste Kontinent der Welt sein soll, der bis 2050 klimaneutral wird. Das ist natürlich etwas, was viele Wirtschaftsführer hier erstmal erschreckt, weil sie Angst haben, dass europäische Produkte, die ja dann teurer werden, nicht mehr auf dem Weltmarkt attraktiv und wirtschaftlich sind. Ursula von der Leyen will das entkräften, indem sie eine Art europäischen Strafzoll auf klimaschädliche Einfuhren vorgestellt hat. Das Ganze heißt CO2-Grenzausgleichssystem. Das heißt, dass Produkte, die mit viel klimaschädlichem CO2 verbunden sind, zusätzliche Kosten, also Strafzölle in die EU zahlen müssen. Denn Ursula von der Leyen sagt, es macht keinen Sinn, Treibhausemissionen nur zu Hause zu senken, wenn wir zugleich den Import von CO2 aus dem Ausland erhöhen. Das ist also ein Zollsystem, das so eingerichtet werden soll, dass es sich für die europäischen Firmen auch lohnt, CO2 einzusparen und dass sie trotzdem weltweit wettbewerbsfähig bleiben.
Strafzölle, ja auch ein Stichwort, wenn wir auf Donald Trump blicken. Die USA und Frankreich hatten sich gestritten, und zwar mit Blick auf die Digitalsteuer, die Frankreich geplant hatte. Die USA hatten diesbezüglich mit erheblichen Strafzöllen gedroht. Jetzt gibt es aber eine positive Nachricht, denn in Davos ist es zu einer Einigung in Sachen Digitalsteuer gekommen. Wie sieht die aus?
Richtig. Der französische Finanzminister Le Maire hat heute nach einem Treffen mit seinem amerikanischen Kollegen Steven Mnuchin gesagt, dass Frankreich bis Ende 2020 auf die Erhebung dieser Digitalsteuer verzichtet. Die USA würden dafür in diesem Zeitraum keine Strafzölle erheben. Le Maire hat betont, dass Frankreich grundsätzlich aber an der Abgabe festhält, wenn es keine internationale Lösung gibt, wenn sich also alle einigen. Die Regierung in Paris hat seit dem vergangenen Jahr eine Steuer von 3% auf den Umsatz großer internationaler Internetunternehmen erhoben, da die in Europa bisher kaum Steuern zahlen, sondern oft dann in Niedrigsteuerländer abwandern. Die US-Regierung wiederum findet diese Abgabe unfair und hat dann mit Strafzöllen auf französische Luxusgüter gedroht. Jetzt gibt es also erstmal ein Timeout bis Ende des Jahres. Aber eine endgültige Lösung ist das noch nicht.
Wenn die Mächtigen über Wirtschaft und die Welt diskutieren, dann darf die Bundeskanzlerin nicht fehlen. Angela Merkel kommt morgen nach Davos. Was erwarten die Teilnehmer des Wirtschaftsforums von ihr?
Sie erwarten eine Stimme der Vernunft. Diese Stimme der Vernunft, so sieht man das hier, war Angela Merkel in den vergangenen Jahren. Viele weinen der Kanzlerin jetzt schon hinterher. Ich habe mit einem Unternehmensberater gesprochen, der hat gesagt, wir wissen, oder auch ihr Deutschen wisst noch gar nicht, was ihr mit der Kanzlerin verliert, wenn sie dann nächstes Jahr möglicherweise nicht mehr Kanzlerin ist. Man hofft, dass dieses Zollspiel, dieses Spiel der immer niedrigeren internationalen Kooperation, dass das eine Kanzlerin Angela Merkel nicht verhindern, aber doch wenigstens eindämmen kann mit ihrer Stimme der Vernunft. Was genau Angela Merkel dann morgen in Davos sagen wird, das werden wir morgen sehen.
Michael Watzke war das live aus Davos. Vielen Dank. Luigi Di Maio, italienischer Außenminister und Parteichef der Fünf-Sterne-Bewegung, ist zurückgetreten. Nicht vom Regierungsamt, das möchte er gerne behalten, aber von der Parteispitze, das gab er am Abend bekannt. Jörg Seißelberg fasst die aktuellen Entwicklungen zusammen.
Am Ende legte Luigi Di Maio am Rednerpult demonstrativ die Krawatte ab. Sie war sein Markenzeichen an der Spitze der Fünf-Sterne-Bewegung. Im Hadrianeum im Zentrum Roms aber ging vor Abgeordneten, Senatoren und anderen führenden Vertretern der Fünf-Sterne Di Maios Zeit als Krawattenträger und Parteiführer zu Ende. Heute bin ich hier, um meinen Rücktritt als politischer Chef der Fünf-Sterne-Bewegung einzureichen. Bei einer nationalen Parteiversammlung im März will sich die Fünf-Sterne-Bewegung neu aufstellen. Bis dahin soll Senator und Innenstaatssekretär Vito Crimi die einst größte Protestpartei Europas als neuer Übergangschef führen. Crimi rückt als Ältester des sogenannten Garantiekomitees der Parteiführung der Fünf-Sterne satzungsgemäß an die Spitze. Di Maio begründet seinen Abschied als Parteichef damit, dass er den Weg für eine neue Ära freimachen will. In den vergangenen Wochen hat der Druck auf Di Maio zugenommen. Seine innerparteilichen Gegner machen den 33-Jährigen für die Krise der Fünf-Sterne-Bewegung und den Absturz in den Umfragen verantwortlich. Di Maios Abschiedsrede war in Teilen eine bittere Abrechnung mit seinen Kritikern. Die schlimmsten Gegner sind die, die man sich nicht vorstellen konnte, die die Werte verraten, für die man gemeinsam gekämpft hat. Das sind die Leute unter uns, die nicht für gemeinsame Ziele arbeiten, sondern für ihre Sichtbarkeit. Als wichtigster innerparteilicher Gegner Di Maios gilt der ehemalige Parlamentsabgeordnete Alessandro Di Battista, neben dem Außenminister das bekannteste Gesicht der Partei. Gestützt worden ist Di Maio stets von seinem politischen Ziehvater, dem Parteigründer Beppe Grillo. Vor wenigen Tagen aber, berichtet die Zeitung La Repubblica, habe Di Maio intern eingeräumt, in seinem Verhältnis zu Grillo sei etwas kaputt gegangen. Für Italiens Regierung bereits jetzt häufig in Streit, ist Di Maios Rückzug kurz vor wichtigen Regionalwahlen am Wochenende eine weitere Belastung. Die Fünf-Sterne-Bewegung ist die größte Regierungspartei. Ministerpräsident Giuseppe Conte sagte in einem Radiointerview, als Di Maios Rücktritt noch gar nicht offiziell war, dass für ihn die Arbeit nur nicht einfacher wird. In den vergangenen Tagen ist an Luigi Di Maio viel herumgezerrt worden. Eine Rücktrittsentscheidung von ihm werde ich respektieren, aber auf persönlicher Ebene werde ich sie schon bedauern. Di Maio hat ein enges politisches Verhältnis zu Conte, war stets sein wichtigster Fürsprecher. Vor 2 Jahren hat er im Wahlkampf den Wirtschaftsprofessor zum Teil des Schattenkabinetts der Fünf-Sterne-Bewegung gemacht und damit in die Politik geholt. Dagegen ist Di Maios Beziehung zum aktuellen Koalitionspartner der sozialdemokratisch orientierten Demokratischen Partei zwiespältig. Der Außenminister war nie ein großer Fan eines Mitte-Links-Bündnisses, vor allem Grillo hatte parteiintern auf die Bildung dieser Koalition gedrängt. In der bisherigen Regierungsarbeit aber hat sich Di Maio stets loyal gezeigt und bei Konflikten daran mitgewirkt, Kompromisse zu finden, um die Regierung im Amt zu halten. Di Maios Übergangsnachfolger Crimi gilt ebenfalls als eher gemäßigter Vertreter der Fünf Sterne und Unterstützer der aktuellen Koalition. Trotz seines Rücktritts als Parteichef will Di Maio weiter Außenminister bleiben. Auch in diesem Amt war er zuletzt in der Kritik. Bei den Versuchen, die Krise in Libyen zu lösen, spielte Italien nur eine Nebenrolle. Italiens Medien machten hierfür vor allem den Außenminister verantwortlich. In seiner Abschiedsrede als Chef der Fünf-Sterne-Bewegung gab sich Di Maio als verantwortungsvoller Außenamtschef. Er rief seine Partei dazu auf, sich künftig klarer zur NATO und zur Europäischen Union zu bekennen.
Luigi Di Maio tritt als Chef der Fünf-Sterne-Bewegung zurück. Jörg Seiselberg berichtete aus Rom. Um 23.32 Uhr kommen wir hier im Deutschlandfunk zu weiteren Themen des Tages im Kurzüberblick und schauen zunächst in den Libanon. Dort gibt es seit heute offiziell eine neue Regierung. Björn Blaschke berichtet.
Fotos. Sie bestimmten die erste Kabinettssitzung. Traditionell kommt im Libanon eine gerade gebildete Regierung als erstes im Präsidentenpalast zusammen, um für Medien und Nachwelt einen Neuanfang zu dokumentieren. Der neue Kabinettschef Hassan Diab war vor die Kameras getreten, um die Bildung der neuen Regierung zu verkünden. Die vorherige Regierung war Ende Oktober zurückgetreten unter dem Druck von Massendemonstrationen gegen Misswirtschaft und Korruption. Der neue Regierungschef versprach einen Neuanfang. Daran zweifeln die meisten Demonstranten. Tatsächlich ist jeder der 20 neuen Minister, darunter 6 Frauen, so viele wie noch nie, Experte seines Ressorts. Aber diese Experten sind nicht, wie es die Demonstranten gefordert hatten, unabhängig. Sie wurden von Parteien handverlesen. Und zwar vor allem von der Partei des maronitischen Präsidenten sowie von den 2 schiitisch bestimmten Parteien Hezbollah und Amal. Sie sind alle mehr oder weniger Verbündete des Iran.
Griechenland hat eine neue Staatspräsidentin. Erstmals übernimmt eine Frau das Amt. Thomas Bormann mit Einzelheiten.
Die 63-jährige Juristin Katerina Sakellaropoulou ist zur neuen Staatspräsidentin Griechenlands gewählt worden. Damit wird in Griechenland erstmals eine Frau Staatsoberhaupt. Von den 300 Abgeordneten des Parlaments stimmten 261 für Frau Sakellaropoulou. Ihre Kandidatur wurde nicht nur von den regierenden Konservativen der Nea Demokratia unterstützt, sondern auch von der größten Oppositionspartei, der Linkspartei Syriza. Nach ihrer Wahl sagte Katerina Sakellaropoulou, Griechenland sei ein Hort der Stabilität und der Demokratie, das gelte es zu bewahren und auszubauen. Sie forderte ihre Landsleute dazu auf, die Chancen zu nutzen, die sich jetzt nach dem Ende der Krise durch das Wirtschaftswachstum ergeben. Sie hoffe, dass viele der aus Griechenland ausgewanderten jungen Leute zurückkehren ins Land. Katerina Sakellaropoulou war bislang nicht in der Politik engagiert. Sie war zuletzt Präsidentin des höchsten Verwaltungsgerichts Griechenlands. Als Staatspräsidentin hat sie vor allem repräsentative Aufgaben, ähnlich wie der Bundespräsident in Deutschland. Katerina Sakellaropoulou wird ihr Amt Mitte März antreten und den bisherigen Präsidenten Prokopis Pavlopoulos ablösen.
Thomas Bormann berichtete über die neue Staatspräsidentin Griechenlands. Terry Jones, Gründungsmitglied der Komikergruppe Monty Python, ist tot. Der Brite starb im Alter von 77 Jahren. Thomas Spickhofen.
Gemeinsam mit Michael Palin, den er beim Studium in Oxford kennengelernt hatte, schrieb Terry Jones die meisten Sketche für Monty Python. Er führte Regie in den Filmen Die Ritter der Kokosnuss, Der Sinn des Lebens und Das Leben des Brian. Und er trat in zahlreichen Rollen auf, zum Beispiel als die kratzbürstige Mutter von Brian. Später produzierte Terry Jones erfolgreiche Fernsehserien. Er entwickelte Dokumentationen zur Geschichte des Mittelalters, schrieb unter anderem mehr als ein Dutzend Kinderbücher und veröffentlichte Zeitungskommentare gegen den Irakkrieg, in den die britische Armee involviert war. Vor 5 Jahren wurde bei dem gebürtigen Waliser eine seltene Form der Demenz diagnostiziert. Trotzdem trat er danach mehrfach noch öffentlich auf, um auf die Krankheit und ihre Auswirkungen hinzuweisen. Er habe lang und mutig gegen die Erkrankung gekämpft und sei dabei immer humorvoll geblieben, heißt es in einer Mitteilung der Familie. Terry Jones wurde 77 Jahre alt.
Es war ein kurzer Jubel heute auf dem Frankfurter Börsenparkett. Der DAX schaffte vorübergehend einen neuen Rekordstand. Ulla Herrmann fasst den heutigen Mittwoch an der Börse zusammen.
Am Morgen war es endlich soweit. Der DAX schaffte in der Spitze 13.640 Punkte. Damit stand er so hoch wie noch nie in seiner Geschichte. Doch am Nachmittag ließ die Kraft wieder nach. Das deutsche Börsenbarometer verlor am Ende 40 Punkte auf 13.515. Ausgebremst von Autoaktien, allen voran von Daimler. Die Dieselaffäre kommt Daimler teuer zu stehen. Jetzt könnte es sogar nochmals bis zu 1,5 Milliarden Euro teurer werden für den Stuttgarter Autokonzern. Voraussichtliche Kosten für behördliche und gerichtliche Verfahren, dazu diverse Rückrufaktionen, dürften den Gewinn von Daimler schmälern. Die Stuttgarter rechnen damit, 2019 nur noch halb so viel zu verdienen. Es ist bereits das dritte Mal, dass der neue Daimler-Chef Ola Källenius seine Gewinnziele zusammenstreichen muss. Anleger fürchteten um ihre Dividende. Die Daimler-Aktie rutschte am DAX-Ende um über 2% nach unten. Sie zog Papiere der Autokonkurrenten Volkswagen und BMW gleich mit. Zu den Gewinnern zählte Infineon. Der Münchner Chiphersteller profitierte von den guten Zahlen des US-Computerriesen IBM. Die Infineon-Aktie verbesserte sich um 1,4%. Schlechte Nachrichten mussten hingegen Aktionäre des im MDAX gelisteten Batterieherstellers Varta verdauen. Die Commerzbank hatte eine weitere kritische Studie veröffentlicht. Die Aktien von Varta fielen um knapp 7%.
Der Tag an der Börse, zusammengefasst von Ulla Herrmann. Seit sich der Bund und die Bundesländer über Grundkoordinaten eines Kohleausstiegsgesetzes geeinigt haben, also wann welches Kraftwerk vom Netz geht und wer welche Ausgleichszahlungen bzw. Entschädigungen erhält, seitdem gibt es Ärger, insbesondere von Seiten der Naturschutzverbände. Gestern kritisierten Teilnehmende der sogenannten Kohlekommission, dass die Bundesregierung den im vergangenen Jahr mühevoll ausgehandelten Kohlekompromiss quasi aufgekündigt habe. Dabei sollte der eigentlich gesellschaftlichen Frieden bringen, verschiedene Interessen vereinen. Theo Geers berichtet aus Berlin.
Unzufrieden mit dem Kohleausstiegsplan ist die deutsche Industrie. Sie vermisst feste Zusagen für eine Senkung der Strompreise. Doch das alles bleibt in seiner Wirkung weit zurück hinter der gestrigen Aufkündigung des Kohlekompromisses durch 8 Umwelt- und Klimaschutzverbände. Sie finden sich jetzt, wo das Ganze in ein Kohleausstiegsgesetz gegossen wird, nicht mehr wieder.
Jetzt haben wir eine Situation, dass die Landesregierung hochzufrieden sind, weil sie sehr, sehr viel Geld kriegen. Die Gewerkschaften sind zufrieden, weil es sozialverträglich gelöst wurde und die Unternehmen auch. Und die Umweltseite war bei den finalen Verhandlungen nicht mehr dabei. Und die kriegt jetzt erzählt, es ist alles gut, aber das ist in der Sache nicht korrekt.
Sagt Rainer Priggen vom NRW-Landesverband Erneuerbare Energien am Mittag im Deutschlandfunk. Da hat er bereits mitbekommen, dass Wirtschaftsminister Altmaier am Morgen, so wie gestern schon, abermals versucht hatte, die Argumente der Kritiker zu entkräften.
Ich glaube, dass die Umweltbilanz sich sehen lassen kann,
sagte Altmaier unbeirrt. Auch im letzten Jahr sei der CO2-Ausstoß um 50 Millionen Tonnen gesunken. Im Übrigen gehe es auch und gerade in den nächsten Jahren aber um Versorgungssicherheit, so der Wirtschaftsminister.
Der am meisten kritisierte Zeitpunkt, der befindet sich nach dem Jahre 2023 bis 2025. Und dort legen wir eben alle Atomkraftwerke still bis Ende 2021. Und wenn 9000 Megawatt Leistung stillgelegt werden, nicht mehr zur Verfügung stehen, um die Stromversorgung zu sichern, dann ist es, glaube ich, richtig, dass wir auch schauen, dass sich die Stromwirtschaft anpassen kann. Wir haben kein Interesse daran, dass wir dann durch Importe von schmutzigem Kohlestrom oder Atomstrom aus anderen Ländern ausschließlich diese Lücke füllen müssen.
Rainer Priggen, der Mitglied der Kohlekommission war, hält das für eine Nebelkerze Altmaiers. Priggen erinnert sich genau an die Absprachen. Dass der Atomausstieg berücksichtigt werden müsse, habe in der Kohlekommission jeder gewusst. Und dennoch sei klar verabredet worden, Braunkohlekapazitäten stetig abzubauen, also auch Mitte der 20er Jahre, wo Altmaier jetzt eine Pause plant, um dann erst ab 2028 wieder Kraftwerke stillzulegen. Durch die Stetigkeit sollte so um 2025 der CO2-Ausstoß noch einmal um 10 Millionen Tonnen sinken. Darauf habe sich die Umweltseite fest verlassen.
Das war für uns schon ein Minimalkonsens, weil eigentlich ist nach Umsetzung des Pariser Ergebnisses viel mehr nötig. Und jetzt da drunter zu gehen und weniger zu machen und vor allen Dingen später zu machen, das ist nicht fair.
Kontrovers auch das Steinkohlekraftwerk Datteln 4. Der Betreiber, so Altmaier, hätte hoch entschädigt werden müssen, wenn gültige Betriebsgenehmigungen wieder zurückgenommen würden. Datteln sei auch umweltfreundlicher als alte Steinkohlemeiler, die im Gegenzug jetzt stillgelegt würden. Priggen lässt auch das nicht gelten. Um den CO2-Ausstoß von Datteln auszugleichen, müssten mehr als 1000 Megawatt an alten Kraftwerken vom Netz gehen. Das sei aber gerade nicht geplant. Ob ein Konsens auch mit den Umweltverbänden über den Kohleausstieg noch wiederhergestellt werden kann, bleibt damit offen. Peter Altmaier zumindest gibt sich gesprächsbereit.
Meine Telefonnummer ist bekannt und ich werde mich solchen Gesprächen sicherlich nicht verweigern.
Weiter Streit über den Kohleausstieg, Theo Gers berichtete. Und wir schauen auf ein weiteres Thema, bei dem die Streitigkeiten eigentlich ausgeräumt schienen, aber jetzt, wo es an die Realisierung geht, neue Fronten aufgehen. Die Grundrente. Ein innerhalb der Regierungskoalition mühevoll erarbeiteter Kompromiss, der als Instrument gegen Altersarmut gedacht ist. 2021 soll die Grundrente kommen, doch dafür müssen noch erhebliche praktische Probleme gelöst werden, berichtet Volker Findhammer.
Man muss nur auf den Kalender schauen, um zu sehen, wo die konkreten Umsetzungsprobleme bei der Grundrente liegen. Selbst wenn das Kabinett bereits in der kommenden Woche den Entwurf von Arbeitsminister Hubertus Heil verabschiedet, dann dürfte das weitere parlamentarische Verfahren kaum vor Ende Juni beendet sein. Erst dann beginnt die konkrete Umsetzungsphase bis zum derzeit noch geplanten Start der Grundrente mit dem Jahresbeginn 2021. Die Deutsche Rentenversicherung spricht deshalb in ihrer Stellungnahme davon, dass das Gesetzesvorhaben eine noch nie dagewesene Zäsur darstellt, die Rentenversicherung außerordentlich stark belasten wird. Der Grund dafür liegt in der notwendigen Einkommensprüfung, die zur Gewährung der Grundrente durchgeführt werden muss. Denn bislang sind die Rentenversicherung und die für die Einkommensprüfung zuständigen Finanzämter zwei völlig getrennte Welten, zwischen denen es keinen funktionierenden Datenaustausch gibt, weil das nicht notwendig war. Verschärfend kommt hinzu, dass es im Rentenrecht nur eine Einzelbetrachtung gibt und Paare nur im Todesfall für die hinterbliebenen Rente eine Rolle spielen, Lebenspartner aber nicht. Ohne einen vollautomatisierten Datenabgleich sei das kaum zu bewerkstelligen, aber davon kann keine Rede sein. Im Gegenteil, noch liegen viele Daten nur in Papierform vor. Dazu kommt, dass rund 60% der potenziellen Empfänger als Rentner gar keine Steuererklärung mehr abgeben, weil das aufgrund der steuerrechtlichen Einkommensgrenzen nicht notwendig war. Außerdem bezieht sich ein aktueller Steuerbescheid immer auf das vorangegangene Jahr.
Wenn jemand ab 2021 die Grundrente beziehen möchte oder auch Anspruch darauf hat, dann bezieht sich aber die Steuererklärung auf das Jahr 2019. Und wenn in dem Jahr 2019 noch gearbeitet wurde und man mit dem Jahr 2020 dann in die Rente gegangen ist, dann hat man schlichtweg veraltete Daten. Das heißt, wir haben hier immer so eine zweijährige Verzögerung des Datenflusses und das muss man natürlich auch mit berücksichtigen,
sagt der Sozialwissenschaftler Stefan Sell gegenüber unserem Programm. Die zu erfassenden Kapitalerträge des Lebenspartners oder auch steuerfreie Minijobs verschärfen das Problem zusätzlich.
Das sind alles ungelöste Fragen und vor diesem Hintergrund sind die großen Bedenken hinsichtlich der bürokratischen Abwicklung und dem Aufwand, der damit verbunden ist, seitens der deutschen Rentenversicherung derzeit mehr als verständlich.
Deshalb spricht die Rentenversicherung in ihrer Stellungnahme auch von einem personellen Mehrbedarf von mehreren tausend zusätzlichen Stellen, um den notwendigen Datenabgleich zeitnah durchführen zu können. Die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände rät deshalb zu einer Verschiebung der Grundrente, zumal es noch weiteren Nachbesserungsbedarf gäbe. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil hat dagegen vor der heutigen Anhörung gegenüber unserem Programm erklärt:
Wenn alle konstruktiv sind und niemand obstruktiv, dann werden wir alle Fragen miteinander lösen können. Da bin ich fest von überzeugt. Das erwarte ich auch. Denn Tatsache ist, die Menschen wollen, dass wir die Grundrente einführen. Die große Mehrheit will das und vor allen Dingen diejenigen, die sich das erworben haben. Es geht um die Lebensleistung von Menschen. Und diese Regierung darf niemanden enttäuschen. Wir hatten einen langen Weg in der Diskussion. Wir haben eine politische Lösung, die wollen wir jetzt miteinander umsetzen und darauf konzentriere ich mich auch.
Arbeitsminister Hubertus Heil im Beitrag von Volker Findhammer. In den USA hat gestern der Teil des Impeachment-Verfahrens begonnen, den der Senat übernimmt, der für das Verfahren ja zu einer Art Gericht umfunktioniert wird. Ein Gericht, in dem Politikerinnen und Politiker agieren. Das ganze Verfahren, es ist politisch. Das zeigte sich heute auch bei den ersten Plädoyers. Thilo Kössler berichtet.
24 Stunden, verteilt auf drei lange Sitzungstage, haben der Demokrat Adam Schiff und die Vertreter der Anklagezeit, ihre Beweise gegen Donald Trump in diesem Impeachment-Verfahren vorzutragen.
The extensive evidence collected during the House's impeachment inquiry into the president's abuse of power.
Beweise, die die beiden Anklagepunkte des Amtsenthebungsverfahrens gegen den Präsidenten betreffen, Machtmissbrauch wegen seines umstrittenen Verhaltens gegenüber dem ukrainischen Präsidenten, um Wahlkampfhilfe zum eigenen Vorteil zu bekommen, und Behinderung des Kongresses, um die Ermittlungen in dieser Sache zu durchkreuzen. Insgesamt Beweise, die die Demokraten noch durch weitere Zeugenaussagen erhärten wollen und durch Dokumente, die der Präsident bis heute nicht herausgegeben hat.
Dozens of new documents. Providing new and critical evidence of the president's guilt that remain at this time in the president's hands.
Doch die Republikaner weigern sich. Alle 11 Änderungsanträge der Demokraten zur Anhörung von Zeugen und zur Herausgabe von Beweismaterial haben die Republikaner abgeschmettert, was die Atmosphäre im Senat geradezu gefrieren lässt. Aus dem fernen Davos meldete sich der Präsident zu Wort, um noch einmal klarzustellen, dass er gar nicht daran denke, 4 Zeugen aus dem Weißen Haus aussagen zu lassen, unter ihnen John Bolton, seinen ehemaligen nationalen Sicherheitsberater, den Donald Trump mittlerweile als Sicherheitsproblem einschätzt, weil er zu viel wisse. Zum Beispiel über seine Ansichten zu anderen Staats- und Regierungschefs und weil man sich bei dessen Entlassung nicht im Frieden getrennt habe.
The problem with John is that it's a national security problem. He knows some of my thoughts. He knows what I think about leaders. He knows other things and I don't know if we left on the best of terms. I would say probably not.
Die Demokraten sprechen deshalb von Cover-up, von Vertuschung. Den Republikanern sei nicht an der Aufklärung der ganzen Affäre, an der Wahrheit und an einem fairen Prozess gelegen, sondern einzig und alleine daran, den Präsidenten im Amt zu halten. Entweder die Wahrheit oder der Vorwurf, sich verhindert zu haben, stellte Jerry Nadler die Republikaner vor die Wahl. Die Geschichte werde über sie richten.
Either you want the truth or you want a shameful cover-up. History will judge.
Die Gräben zwischen beiden politischen Lagern sind derart tief und die Beziehungen so zerrüttet, dass es auch hinter den Kulissen dem Vernehmen nach keinerlei Kontakte oder Absprachen zwischen Republikanern und Demokraten gibt. Man traue sich nicht über den Weg, heißt es. Was durch wahrheitswidrige Behauptungen auf Seiten der Trump-Anwälte noch begünstigt wird. Pat Cipollone wiederholte den mehrfach widerlegten Vorwurf, Trump und die republikanischen Abgeordneten seien bei den Vernehmungen des Repräsentantenhauses nicht zugelassen gewesen.
The President was forbidden
from attending.
Das brachte selbst einen bekannten republikanischen Anwalt in Rage. Anders als seine Frau Kellyanne Conway, die Beraterin im Weißen Haus ist, ist George Conway allerdings kein Anhänger Donald Trumps. Im CNN-Interview zeigte sich Conway erschüttert über die Lügen des Trump-Anwalts vor dem Senat.
It's just amazing to me that Cipollone could make this outright false statement. It's a lie.
Bis Freitagnacht haben die Demokraten noch Zeit, ihre Impeachment-Anklage zu begründen. Ab Samstag haben dann die Verteidiger für 24 Stunden das Wort. Ohne weitere Zeugen, ohne neue Dokumente aus dem Weißen Haus, wird dieses Verfahren allerdings auf der Stelle treten, befürchtet der konservative Anwalt George Conway. Das sei für ihn das Verstörendste am Verhalten der Republikaner, sagt er. Sie seien nicht an der Wahrheit interessiert, obwohl sie wüssten, dass Trump sich schuldig gemacht habe.
They don't want to hear the evidence because they know the truth. They know he's guilty.
Aber die Wahrheit habe eine unbestechliche Eigenschaft, versichert der Jurist. Sie komme irgendwann ans Licht.
Truth has a way of coming out. The truth will come out sooner or later.
Thilo Kössler berichtete aus Washington. Im Prozess gegen den Filmproduzenten Harvey Weinstein in New York wurden heute die Auftaktplädoyers gehalten. Darin ließ sich erkennen, welche Strategien die Staatsanwaltschaft und die Verteidigung im Prozess fahren werden. Peter Mücke fasst für uns zusammen.
Anders als in den Tagen zuvor kam der ehemalige Hollywood-Produzent nicht mit einem Rollator zum Gerichtssaal, sondern humpelte von einem seiner Mitarbeiter gestützt zu seinem Platz vor der Richterbank, wo er sich zunächst Notizen machte. Weinstein musste sich nach eigenen Angaben nach einem Autounfall einer Rückenoperation unterziehen. Er fühle sich besser, rief er am Morgen Reportern zu. Auf die Frage, ob er einen fairen Prozess erwarte, antwortete er: Ich habe gute Anwälte. Eine davon, seine Hauptverteidigerin Donna Rotunno, hatte bereits im Vorfeld des Prozesses ihre Strategie klargemacht.
These women had relationships with Harvey that did.
Diese Frauen hatten eine Beziehung mit Weinstein lange, bevor sie mit ihm aufs Hotelzimmer gegangen sind. Die Jury wird überrascht sein, was wir für Beweise vorlegen werden. Dann sehen die Fälle ganz anders aus, als in den Medien dargestellt. In dem Prozess geht es um die Vorwürfe von zwei Frauen. Der heute 67-Jährige soll eine von ihnen 2006 zum Oralsex gezwungen und die andere 2013 vergewaltigt haben. Weinstein hatte immer gesagt, die sexuellen Kontakte seien einvernehmlich gewesen. Und das will die Verteidigung unter anderem mit E-Mails und Textnachrichten beweisen, die die beiden Frauen angeblich noch Jahre danach Weinstein geschickt haben. Eine Strategie, die Gloria Allred, die eine der Zeuginnen vertritt, erwartet hat. Ich glaube, die Verteidigung wird alles tun, um die Glaubwürdigkeit in Frage zu stellen und Widersprüche nach vorne zu stellen, auch wenn sie noch so klein sind. Aber wenn man die Wahrheit sagt, dann gibt es Ungereimtheiten. Nur wenn man lügt, gibt es sie nicht.
And you've told it a number of times, sometimes there are minor inconsistencies. Of course, there are no inconsistencies if you're lying.
Zu Beginn des Prozesses warf die Staatsanwaltschaft dem Angeklagten schwere Sexualverbrechen vor. Beweise zeigten, dass der Mann ein Sexualstraftäter und Vergewaltiger ist, sagte Anklägerin Megan Hast bei ihrem Auftaktplädoyer. Über die beiden mutmaßlichen Opfer hinaus hat die Anklage vier weitere Zeuginnen benannt, die beweisen sollen, dass Weinstein systematisch seine Macht ausgenutzt hat, um sich an Frauen zu vergehen. Auch wenn deren Fälle bereits verjährt sind.
I'm just glad that women are empowered. They're not going to be silenced. They're not going to live in fear.
Ich bin einfach froh, dass diese Frauen jetzt das Wort erheben und nicht länger schweigen und in Angst leben. Sie pochen endlich auf ihr Recht und wollen Gerechtigkeit. Darum geht es hier, um Wahrheit und Gerechtigkeit, sagt Opferanwältin Allred. Insgesamt beschuldigen mehr als 80 Frauen Weinstein sexueller Übergriffe und hatten damit die sogenannte MeToo-Bewegung ausgelöst. Der zuständige Richter James Burke hatte jedoch die Geschworenen ermahnt, der Prozess sei kein Referendum über die MeToo-Bewegung. Die sieben Männer und fünf Frauen müssen am Ende entscheiden, ob Weinstein schuldig ist, allerdings nur in diesen zwei Fällen. Beobachter gehen davon aus, dass der Prozess in New York mindestens 2 Monate dauern wird. Und egal wie er ausgeht, auf Weinstein wartet bereits eine weitere Anklage in Los Angeles.
Vom Weinstein-Prozess in New York berichtete Peter Mücke. Der Deutschlandfunk hier 23.53 Uhr. Dietmar Reiche ist ins Studio gekommen, die Presseschau im Deutschlandfunk.
Ja, Thema ist die Verbreitung des neuen Coronavirus in China. Dazu schreibt die Neue Osnabrücker Zeitung: Ausgerechnet in einem Land, das die Kontrolle seiner Bürger perfektioniert hat, muss die Führung erkennen, dass die Natur sich jeder Kontrolle entzieht. Die Taz konstatiert: Chinas mächtiger Staats- und Parteichef hat die Bekämpfung des Coronavirus zu einer eigenen Angelegenheit gemacht. Doch schon jetzt stellt sich die Frage, wie transparent ein Regime überhaupt sein kann, das sonst aus Gründen des politischen Machterhalts keine Transparenz kennt und vielmehr auf den Prinzipien von Kontrolle, Schönfärberei sowie Befehl und Gehorsam basiert. Der Berliner Tagesspiegel bemerkt: Auch außerhalb Asiens ist das Coronavirus nun nachgewiesen. Dass Deutschland von einer Epidemie heimgesucht wird, ist unwahrscheinlich. Trotzdem kann es uns daran erinnern, dass Infektionskrankheiten nach wie vor gefährlich sind. Nun ein Blick nach Italien, wo der Politiker Di Maio seinen Rücktritt als Parteichef der Fünf-Sterne-Bewegung angekündigt hat. Darauf geht die Süddeutsche Zeitung ein. Das Schicksal Di Maios, der vorerst Außenminister bleibt, steht für die ganze Bewegung. Im Widerstand gegen Establishment, Berufspolitiker und Eliten aufgestiegen, laufen die Sterne Gefahr, wie Sternschnuppen zu verglühen. Ihre ideologische Beliebigkeit, in der Opposition eine Stärke, wurde an der Regierung zur Schwäche. Die Wähler wenden sich ab. Weiter geht's ins Inland. Die Bundesländer haben sich auf eine Reform des deutschen Glücksspielmarktes geeinigt. So sollen Online-Angebote wie Poker nun bundesweit erlaubt werden. Das Badische Tagblatt aus Freiburg kommentiert: Das generelle Verbot war nicht zielführend, weil es nicht durchsetzbar ist. Wer zocken will, findet immer eine dunkle Ecke. Überall Einfluss nehmen kann der Staat nur, wenn er Kontrolle über die Anbieter hat, wenn er sie lizenziert, ihnen Spielregeln verordnet und gleichzeitig natürlich auch noch die Hand offen hält und einen Teil des Rahmens abschöpft. Die badischen neuesten Nachrichten aus Karlsruhe schreiben: Die Länder, die vor allem das Monopol ihrer Casinos wie ihren Augapfel hüteten und um die sprudelnden Einnahmen aus den staatlichen Glücksspielen fürchteten, haben eingesehen, dass sie auf verlorenen Posten stehen. Wenn sie nun dem Beispiel Schleswig-Holsteins folgen, haben sie es in der Hand, welchem Anbieter sie eine Lizenz erteilen und welche Auflagen sie daran verknüpfen. Bislang haben sie de facto den Schwarzmarkt gefördert. Die Allgemeine Zeitung aus Mainz gibt zu bedenken: Online-Glücksspiel ist höchst suchtgefährdend, da es rund um die Uhr verfügbar ist und bequem im Verborgenen gespielt werden kann. Eine bundesweite Aufsichtsbehörde, Werbebeschränkungen sowie Einzahlungslimit bei Wetten, vorgeschriebene Spielerkonten und eine nationale Sperrdatei sind sinnvolle Schritte, um zumindest die größten Auswüchse einzudämmen.
Die Presseschau von Dietmar Reiche, Dankeschön. Und einen weiteren Kommentar zum Thema Legalisierung des Online-Glücksspiels, den finden Sie auf deutschlandfunk.de und in unserer Deutschlandfunk-Audiothek. Das war der Tag am Mittwoch, den 22. Januar 2020. Ich bin Ann-Kathrin Büsker, bedanke mich fürs Zuhören. Kommen Sie noch gut durch die Nacht. Tschüss.